rumgeplinkel. Was hast du aus deinem Ding da aufgeschlagen? Ist das...
Aus meiner Abiturzeitung?
Ja.
Tatsächlich mein Bericht.
Ah, dein Bericht. Dann suche ich mal meinen Bericht.
Wieso wolltest du lieber über einen Bericht eines...
Grundsätzlich durchaus ja, aber wenn ich hier in meinem Ding da blätter, entdecke ich so viele Leute, auf die ich auf irgendwelchen Gründen entweder einen Hals habe oder die gar keinen Bock hatte.
Über den Status bin ich raus. Ich habe mich einfach gefreut, dass Kai meine Abi-Zeitung gefunden hat. Ich hätte gar nicht gewusst, wo ich sie suchen soll, aber für ihn waren es zwei Griffe.
Ich war der Meinung, ich habe die gar nicht mehr, weil mein Abi-T-Shirt habe ich nicht mehr.
Mein Abi-Pulli habe ich auch nicht mehr, der war irgendwann so zerledert.
Nö, das hatte ich tatsächlich nicht, das bei irgendeinem Umzug. Nee, wusch.
So, und jetzt starten wir mit Wusch ins Programm.
Warte, ich mache einen anderen Wusch. Wusch.
Wir haben einfach weitergesprochen. Herzlich willkommen.
Hallo, Hefte raus, Klassenarbeit. Wir schreiben heute einen Test, Frau Sattler. Ich versuche gerade, mich krampfhaft in bekannten Sätzen aus dem praktischen Schulalltag. Hinten raus habe ich mir schon überlegt, ihr beendet den Podcast, sondern ich beende den Podcast. So ein altbewährter Lehrermanier. Ich beende den Unterricht, nicht das Klingeln, so ungefähr.
Herzlich willkommen bei Lehrers Tochter und Zimmermannssohn. Oh, Lehrertochter und Zimmermannssohn. Eigentlich hätte ich aufgrund dessen, dass die erste Beschreibung des Titels unseres Podcasts meins ist, hätte ich ja dieses Lehrerding jetzt hier raushauen sollen. Der Herr Marquardsen hat noch nicht angefangen und ist schon mittendrin, statt nur dabei.
Ich habe ja immerhin auch praktische Unterrichtserfahrung. Schon lange nicht mehr, aber ich habe schon mal längere Zeit vor Klassen gestanden und mir versucht, solche Sätze zu verkneifen. So wie, ich weiß nicht, ob du dir auf die Toilette gehen kannst. Du darfst auf jeden Fall.
Oh.
Das habe ich mir immer verkneifen wollen. Es hat auch funktioniert.
Und in welchen Jahrgangsstufen warst du so unterwegs im Rahmen deiner praktischen Religionslehrertätigkeit?
Unterrichtet habe ich... eine zweite Klasse, eine zehnte, eine neunte, punktuell mal einen vertretungsweise einen Grundkursrallye. Wow, so eher Mittelstufe.
Der Pastor ist also rumgekommen.
Ja, gehört ja zur Berufseinführung und Kaplanszeit mit dazu, Schulunterricht zu geben.
Und machst du das heute auch noch?
Dafür hätte ich gar keine Zeit.
Wäre das denn theoretisch vorgesehen?
Nö, ich könnte das bestimmt, wenn ich frage, aber ich habe gemerkt, dass das nicht mein Charisma ist. Schulunterricht geben. Ich bin dafür nicht streng genug. Und in der 9. Klasse und 10. Klasse, in der 10. Klasse schon wieder, in der 9. Klasse kommt man aber mit schlechten Witzen und Ironie nicht gut durch. Da braucht man ein bisschen mehr gesunde Strenge.
Ja, je nach Schulart.
Ja.
Schadet das sicherlich nicht.
Realschule plus 9. Klasse. Danach war ich jedes Mal reif für, ich mache heute nichts mehr. Es war hart manchmal.
Ja, das glaube ich.
Ihr merkt, wir haben uns ein Thema überlegt und schwelgen jetzt schon in Erinnerungen an Schulgebäude.
Tatsächlich finde ich vor allen Dingen Grundschulgebäude riechen nach Grundschule, so wie Seniorenheime nach Seniorenheim riechen. Findest du nicht?
Ein wilder Vergleich. Boah, nee, ich Seniorenheime ja, aber Grundschule so bewusst tatsächlich nicht.
Hast du denn eine Erinnerung an deine Grundschulzeit?
Grundsätzlich habe ich meine Grundschulzeit auf der katholischen Privatschule St. Paulin heiß und innig geliebt. Ich Fand es total cool. So ein paar Erinnerungen habe ich auf jeden Fall noch. Ja. Ich habe in der Schulmannschaft Fußball gespielt. Das weiß ich noch. Ich kann mich dran an das übliche, irgendjemand aus der Klasse hat Geburtstag und der Klassenlehrer Herr Sauer wirft das Geburtstagskind an den Arm so nach oben, so wusch. Das ist ein Audiomedium, ich weiß. Deshalb gibt es jetzt,
Fuchtelt, nur so zur Kenntnis.
deshalb gibt es immerhin ein Wusch. Das fand ich cool. Ich habe Blockflöte gelernt. Ich hätte mir beinahe mit einem Linolschnittmesser die Pulsadern aufgeschnitten.
Ah, ihr habt in der Grundschule schon einen Linolschnitt gemacht?
Katholische Privatschule.
Was weiß ich, was ich.
Ich
Ich
konnte in
war
der.
nicht in einer katholischen Privatschule und ich habe zwei Grundschulen erlebt in meiner Grundschulzeit und beides war weder privat noch katholisch.
Oh, ich kann mich an überraschend viel so gerade erinnern. Ich glaube, wir könnten die ersten 20 Minuten mit Mark Watzens Erinnerungen an die Grundschule füllen. Wir haben Fußball auf dem Schulhof gespielt. Ich war der Stolze, der aus dem Kommunionunterricht das lateinische Vaterunser auswendig aufsagen konnte und hat auf dem Schulhof damit angegeben, dass das Paternoster auswendig reden kann.
Waren das schon die ersten Bausteine für deine Berufswahl? Eigentlich ja nicht, wenn man dich sonst über deine Berufung reden hört. Aber da sind ja schon elementare Grundsteine gelegt worden.
Ja, ich weiß nicht, ob das. Ich weiß aber dann nicht, wie das mit meiner großen Grundschulliebe Nina zusammenpasst. Das weiß ich nicht. Da müssen sich meine Hagiographen irgendwann mal drüber Gedanken machen, wie sie das in meiner Biografie kletten. Es war einfach.
Vielleicht machen wir auch einfach irgendwann mal eine Folge, wie viele Kinder Pastoren eigentlich tatsächlich nebenher haben dürfen.
Oh nee.
Oh.
Wieso hattest du zwei Grundschulen?
Ach, jetzt wird abgelenkt, wo es eigentlich in eine ganz andere Richtung
Es,
gerade spannend wird.
wobei
Ich
es
setze mir
tatsächlich.
da einen Marker in meinem Kopf.
Es klingt aber witzig. Ich habe zwei Grundschulen.
Ich habe zwei Grundschulen durch.
Ich habe zwei Grundschulen durch, klingt auch gut. Das klingt wie so
Es
ein.
klingt, als wäre ich so ein kleines Sträflingskind, was keiner hätte haben wollen. So eine kleine
Nee,
Renitente.
es klingt als erstmal, ich hab zwei Grundschulen, klingt eher so wie die reiche Frau von und zu, die mit ihrem Geld nicht hinweist und sich dann in der Mittagspause mal eine Grundschule kauft.
Aber ich würde mir, glaube ich, dann eher eine Spielothek oder so.
Wieso warst du auf zwei Grundschulen?
Weil wir umgezogen sind, vom einen Ort in den anderen und die waren so weit auseinander, dass ich daraufhin die Grundschule wechseln durfte, musste, sollte. Von wollen kann, glaube ich, weniger die Rede sein, weil das. Heute habe ich das also nicht ganz so cool in Erinnerung tatsächlich. Aber ich meine, es ist, wie es ist. Meine Eltern hatten ein Haus gebaut und dann zogen wir aus der Wohnung aus, zu viert, in den Heimatort meines Vaters, wo auch meine Großeltern lebten, was wiederum total cool war, weil ich ja so ein Großelternkind bin. Das heißt, es gab viel familiären Anschluss. Das war super. Aber in die vierte Klasse zu wechseln und in eine Klasse zu kommen, wo alle schon angekommen sind, weil die ja dann mitunter 3 Jahre schon zusammen waren oder vorher schon zusammen im Kindergarten. Damit habe ich mich ein bisschen schwer getan, zumal ich für ein Mädchen untypisch zur damaligen Zeit eine Kurzhaarfrisur hatte, was mir schon irgendwie eine Kuriosität angedichtet hat. Da hatte man mir noch nicht mal Hallo gesagt. Was aber wiederum ganz charmant war, dass unser Haus noch nicht fertig war, als die vierte Klasse losging. Und meine Eltern haben glücklicherweise entschieden, dass ich zum Schuljahresstart schon die Klasse wechsle. Und dann durfte ich in der Zeit bei meinen Großeltern wohnen, was so als Enkeltochter jetzt nicht das Verkehrteste ist, was einem passieren kann, wenn man einfach dauerhaft unter der Woche bei den Großeltern sein darf. Na, das wiederum war schon eine gute Zeit. Ja.
Mir
Aber
fällt jetzt nicht ein, nach welchem Klischee aus deinem Leben ich jetzt da fragen kann, weil ich habe dich noch nie als verhätschelt und verwöhnt erlebt, aber.
meine Oma gehörte in die Kategorie, wobei mir das ja persönlich eher gruselig ist, aber bei meiner Oma gab es sogar Butter unter der Leberwurst. So, ne? Also, meine Großeltern waren so Großeltern, wie ich die jedem Kind nur wünschen kann. Die waren nämlich Großeltern.
Was heißt das denn jetzt?
Ja, die waren, also ne, es gab nichts, was nicht gab. Man konnte mit allem Kummer da hingehen. Die
Ach
haben sich
so.
gekümmert, die haben einem die Wünsche von den Augen abgelesen, im weitesten Sinne, zumindest was das Schalten durch Fernsehprogramme betrifft. Das war jetzt nicht so, dass wir mit Geschenken überhäuft wurden, aber sie waren einfach immer da und waren eine feste Bank, egal um welche Uhrzeit und egal um welche Tageszeit. Und man konnte da im Grunde auch nichts falsch machen. Man war immer willkommen und geliebt. Von daher war das gar nicht so wild, dass meine Eltern und meine Schwester noch zwischen den Umzugskisten lebten unter der Woche, während ich dann schon mit meinem Keyboard zu meinen Großeltern umgezogen war, damit ich auch ja Keyboard üben kann für den Nachmittagsmusikunterricht.
Aber wo wir bei Grundschule, wir müssen auch noch gleich erzählen, warum wir überhaupt über Schule reden, ist mir mal gerade so eingefallen, aber lass uns erstmal in unserer bekannt aufgetretenen Art, ich trinke auch fleißig Cola, um den Spiegel zu halten, über Grundschule weiterhin. Ich muss tatsächlich sagen, ja, war eine kleine Grundschule eigentlich, weil katholische Privatschule ja. Und irgendwie, wir hatten zwar zweizügig, in meiner Klasse waren, wenn es 20 Kinder waren, war das, glaube ich, schon viel. Es war so eine wirklich ganz behütete, familiäre Grundschulgeschichte.
Ich kann das für die erste Schule, kann ich das noch unterbieten. Da waren alle Klassen einzügig. Und punktuell gab es da sogar Kombiklassen, ne? Aber wenn die Orte halt winzig sind, da ja, am gut, Rande da, des Schwarzwaldes, dann.
Ja, aber bei mir ist ja, war es ja Trier, ne?
Ja,
Trier,
eben Stadt.
Trier selbst,
ja.
Ne? Das ist dann ja. Halt nur mal krass.
Aber was ich so mit, weil du auf dem katholischen und der Privatschule, weil du das jetzt schon so häufig angesprochen hast, habt ihr dann auch Schuluniform getragen?
Nein, aber wir hatten Schulgottesdienst. Der Pastor kam selbstverständlich in der dritten Klasse für den Rallye-Unterricht.
Selbstverständlich.
Ja. Den Kommunionunterricht hat die Schulrektorin gemacht und die andere Gruppe hatte die Konrektorin. Ja, das war noch der stramme Beat.
Gab es denn dann auch Kinder mit anderen Konfessionen?
Wir hatten auch so ein paar evangelische. Nina war evangelisch.
Oh!
Ich weiß auch, also ich habe das tatsächlich geliebt, in diese Grundschule zu gehen. Und ich fand meine Grundschulzeit richtig cool. Das ist wahrscheinlich generell so ein Ding, weil das ist noch nicht ganz so ernst. Aber mir tat das damals echt dick, nicht in Trier in die Schule mehr gegangen zu sein, sondern dann nach Konz. Und ich weiß, dass wir öfter nochmal, sah das, dass das ja in meiner Heimatpfarrei liegt, ich im katholischen Kindergarten in Paulin war und von dort auf die katholische Grundschule gewechselt bin. War das alles immer so ein bisschen heimlich, familiär und hat halt immer so ein bisschen Anbindung an Heimatpfarrei gehabt.
Ja, das kann ich jetzt von meinen ersten 3 Jahren Grundschule in Rexingen so nicht sagen. Jetzt muss ich so auch sagen, ich wohnte in einem Teilort von Rexingen, gefühlt waren um uns herum mehr Kühe und Schafe als Menschen in dem eigentlichen Ort gewohnt haben. Und was ich bis heute einfach witzig finde, ist, dass im Grunde der Weg zur Bushaltestelle weiter und steiler war als der direkte Weg über den Feldweg in die Grundschule, in den Nachbarort. Also wir waren viel darauf angewiesen, dass irgendwie Eltern der Kinder im Ort uns dann gefahren haben oder wir eben doch bei gutem Wetter manchmal auch einfach gelaufen sind. Und ich glaube, in heutiger Zeit wäre das unvorstellbar, die Kinder da über diesen ausgebauten Feldweg zwischen den Orten hin und her zu jagen. Aber wir hatten da immer eine gute Zeit, wenn wir da im Pulk unterwegs waren. Aber es wäre tatsächlich sinnbefreit gewesen, morgens zum Bus zu laufen, weil ich in der letzten Sackgasse des Ortes ganz oben am Berg wohnte und die einzige Bushaltestelle des Ortes war ganz unten am Berg. Dann wäre das morgens vielleicht noch gegangen, aber ich fürchte, mittags wäre ich mit meinen Schulsachen nicht zu Hause angekommen.
Ich bin immer mit meiner Mama und meinem Papa dann auf die Arbeit gefahren, weil die auch in Trier gearbeitet haben und bin dann von der Arbeit meiner Mama, also vom Kindergarten zu Fuß nach Hause und entweder von meiner Mama an der Schule abgeholt worden oder in den Kindergarten zu meiner Mama zu Fuß zurück.
Ja.
Ja. Die gute alte Grundschulzeit.
Und dann mit dem Wechsel in die andere Grundschule kam ich für meine Verhältnisse in ein großes System, also wo Kinder wirklich aus unterschiedlichen Orten kamen und die Jahrgangsstufen mindestens zweizügig waren. Das Schöne war, dass ich bei einer wahnsinnig tollen Klassenlehrerin gelandet bin, die mich tatsächlich in meiner Gymnasialzeit dafür, dass ich sie nur ein Jahr kannte, dann noch ein Stück weit begleitet hat, weil ich ihr Briefe geschrieben habe und ich bekam eine Antwort darauf. Also ne, dafür, dass ich sie ja im Grunde nur ein Jahr kannte, habe ich die wirklich als Seele von Mensch in Erinnerung, was in der vierten Klasse gruselig für mich war, mal davon abgesehen, dass ich irgendwie neu ankommen musste in ein System, wo sie sich schon cool oder scheiße fanden, so, war, dass ich ausgerechnet meine Mutter als Sportlehrerin hatte. Das war so ungefähr das Gruseligste, was passieren konnte, das eigene Elternteil erstens als Lehrerin zu haben und dann auch noch in dem Fach, das man mit Abstand am wenigsten mag, hat uns, glaube ich, beide manchmal überfordert.
Das geht? Wusste ich gar nicht.
Ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Da ging das so. Ich weiß aber auch gar nicht, ob irgendwer anders hätte den Sportunterricht übernehmen können. Ich kann ja nicht sagen, wie viel Sportlehrer es zum damaligen Zeitpunkt in dieser Schule gab. Ich weiß nur, dass ich meine Mutter hatte und sie hätte mir irgendwie, also ich habe meinen Lebtag noch nie einen Rückwärtspurzelbaum hinbekommen. So, ne? Und das halt einfach schwierig. Das war so schon schwierig und im familiären Kontext nicht einfach.
Aber es hat ja heute einen relativ besonderen Grund, warum wir über Schule reden. Den habe ich tatsächlich mitgebracht. Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir eigentlich mal über unsere Schulzeit reden sollten, müssten, könnten,
das stimmt,
wollten. Da ich ja eine Einladung, das heißt eine Einladung, aber es gab so die Nachricht, wir machen für nächstes Jahr ein Klassentreffen zum 20-jährigen Abi-Jubiläum, willst du da in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden? Und ich nur für mich gedacht habe, möchte ich wirklich auf dieses Klassentreffen, nachdem ich damals bei irgendeinem Klassentreffen schon nicht war, aus Protest, keinen Bock, und mich jetzt mittlerweile damit soweit arrangiert habe und das abgehakt habe, meine Schulzeit, und eigentlich mittlerweile über nicht so guten Abschnitten meines Lebens stehen kann und mir da kurzfristig echt Gedanken gemacht habe, ob nicht. Das war der Ausgangspunkt, glaube ich, warum wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal über Schule reden. So nicht nur aus der Perspektive von wir erleben Schule, sondern wir erleiden Schule.
Ja, vermutlich gibt es kaum einen Schüler, kaum eine Schülerin oder einen Erwachsenen, der von sich sagen kann, in Schule ist immer alles reibungslos gelaufen und es war immer alles geil. Hm. Also kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ja, das mag sein. Aber nachdem du gestern mich in Zugzwang gebracht hast, zu gucken, ob ich wirklich keine Abi-Zeitung mehr habe, und meine Abi-Zeitung geguckt habe und gesehen habe, um Gottes Willen, das Foto und der Artikel in der Abi-Zeitung schreit so wirklich nach, ich war in dieser Stufe nicht zu Hause.
Haben denn die Mitschüler den Artikel über dich geschrieben?
Ja, ja. Es haben drei Leute geschrieben, das waren damals so meine Freunde in der Stufe.
Ja, okay.
Und dann der Rest war eher für mich in unterschiedlichen Akzenten da. Also ich hatte schon noch ein paar mehr Kontakte außer die drei, aber so bei dem größeren anderen Teil war es eine Fortsetzung von die Mittelstufe war für mich halt schwierig, und aus der Erfahrung, dass die Mittelstufe für mich schwierig war, hatte ich auf drei weitere Jahre mit manchen Leuten so gar keine Lust. War ich halt in der Schule durch. Ich war klein und wir haben auf dem Dorf gewohnt, dementsprechend mit den Sportlern. Ich war zwar auch ein Sportler, aber dadurch, dass die ja dann zusammengehangen haben, hatte ich mit Mobbing immer ordentlich zu kämpfen. Gerade so in der Klasse 8, 9. Ja, 10 nicht mehr, aber das hat dann schon in der 8., 9. gereicht, um mir eigentlich so den Bock auf Schule zu verleiden. Und man muss dazu sagen, ich war auch in der Schule immer unter der Perspektive unterwegs, möglichst wenig Aufwand, und wir gucken mal, was wir damit rausbekommen. Also ich war halt auch faul und unreif. Und aus der Erfahrung, dass ich auf manche Leute keinen Bock habe, öfter auch mal zu Hause mit ich bin krank, mir ist schlecht. So dass ich in der Oberstufe mit immer so die meisten Fehlstunden hatte, trotzdem mein Abi irgendwie geschafft habe, aus was auch heute immer noch für mich manchmal an ein Wunder grenzt, wie ich mit meiner Nichtanwesenheit und Bequemlichkeit manchmal das Abi geschafft habe.
Naja, aber wer dir hier schon ein bisschen folgt, weiß ja, dass du nicht auf den Kopf gefallen bist.
Ja, das hat nicht dazu beigetragen, dass das Engagement größer geworden ist. Aber wenn du mit viel Nichtanwesenheit trotzdem noch irgendwie so Dreien und manchmal Zweien hinbekommst, stellt dir das jetzt nicht den Eindruck, hey, ich sollte vielleicht öfter mal...
Ja, ist doch okay.
Ja, also grundsätzlich habe ich eigentlich letztlich halt doch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu, gerade so zu meiner Schulzeit in den höheren Klassenstufen.
Ich glaube tatsächlich, dass das, was du beschreibst, in den Zeitabschnitten nichts Ungewöhnliches ist, ne? Also man findet sich irgendwie in den unteren Jahrgangsstufen, dann werden alle von der Pubertät heimgesucht, was keine Entschuldigung ist für fiese Verhaltensweisen. Aber dann kommt man ganz schlecht zusammen und in der Jahrgangsstufe 10 ist es meistens dann wieder so, dass alle dahingehend eine Entspanntheit gewinnen, dass sie vermeintlich betrachtete Eigenheiten irgendwie damit anders umgehen können. Und man dann in der Oberstufe sagt, dann entspannt sich die Situation, weil man nicht mehr in einem Klassenverband zwangsbeschult wird, sondern entsprechend seiner Neigungen und Eignungen sich Fächer aussucht, weil man entweder die Fächer cool findet oder die Leute, mit denen man gut zurechtkommt, sich die Fächer aussuchen. Oder aber man perspektivisch weiß, diese und jene Lehrkraft wird dieses Fach unterrichten und deswegen mache ich das oder mache es dann halt auch nicht.
So bin ich zum Mathe-Leistungskurs gekommen.
Wegen der Lehrkraft?
Ja, weil ich wusste, dass ein Lehrer den definitiv nicht macht und dann habe ich gedacht, okay, dann wird das funktionieren.
Ich hätte niemals erwartet, dass du Mathe-Leistungskurs...
Rückblickend würde ich das auch, glaube ich, nicht nochmal machen.
Was war denn das zweite Fach?
Mathe, Chemie und Geschichte.
Ach, drei Fächer musstest du machen.
Für Rheinland-Pfalz, drei Fächer.
Ja, sagt die mit so einem alten Baden-Württemberg-Abitur. Woher soll ich denn das wissen? Dass das früher schon so war mit den drei Fächern, dass das heute so ist, weiß ich. Mathe, Chemie und?
Geschichte. Ich habe eigentlich rückblickend, wenn ich nochmal wählen müsste, würde ich Physik, Geschichte und Englisch nehmen. Weil Physik und Geschichte waren so immer die Fächer, die sind mir halt einfach auch irgendwo zugeflogen. Da musste ich halt echt wirklich nicht so viel tun.
Ich hatte Geschichte und Deutsch.
Und es waren halt auch, glaube ich, gerade so in Mathe und Physik und Geschichte hatte ich halt immer so Lehrer, die mich in unterschiedlichen Arten dann doch irgendwie positiv begeistert haben. Beim Herr Horn konnte man glänzen, wenn man Erdkunde-Nerdwissen wie Hauptstädte von irgendwelchen Ländern hatte, wenn man irgendwie wusste, was ein Stellvertreterkrieg ist, wenn man irgendwo so Wissen wusste, was eigentlich nicht zum Lehrplan dazugehört. Und bei Udo Viktor Velos in Mathe hat es gereicht, wenn man irgendwas konnte und nicht dumm wie 4 Meter Feldweg. Weil bei Udo Viktor Velos musste man immer an die Tafel, wenn man keine Ahnung hatte. Da wurde man vorne vorgeführt.
Und das ist auch pädagogisch sehr wertvoll. Und
der ist auch in Ruhestand gegangen in meiner 9. Klasse.
Aber dann hat er dich... Ach so, du erinnerst jetzt einfach
ja.
Lehrer und nicht... Lehrer, die dich zum Abitur geführt
haben. Nee, den Velos hätte ich gerne in Mathe-LK gehabt. Hätte ich Spaß.
Aus dem Ruhestand heraus.
Ja, das wäre lustig geworden. Aber den fand ich echt immer cool. Er hatte nie Arbeitsmaterialien dabei und saß meistens neben mir und sagte dann immer, Mark Watson, gib mir mal dein Buch, gib mir mal deinen Taschenrechner, gib mir mal einen Stift.
Na, persönliches Vorzimmer.
Ja,
Muss ich nur zu helfen wissen.
Ich muss dann eigentlich, irgendwann hat er die Sitzordnung aufgelöst, dann saß immer irgendein schlechter Schüler neben einem guten und ich saß dann neben irgendeinem von denen, die mir tierisch auf den Sack gegangen sind in der Schule wegen Mobbing und ich saß neben dem, weil ich der Kluge war. Das war so einer meiner großen.
Dann doch Momente.
Guck mal, ich sitze hier und du musst die ganze Zeit vorne an die Tafel. Finde den Fehler.
Ja, manchmal.
Ja, das waren so.
Gibt's höhere Mächte.
Das waren so die positiven Dinge. Aber Udo Victor Velus fand ich super. Ich musste bei dem, glaube ich, ein einziges Mal an die Tafel. Ne, zweimal. Einmal hat er sich irgend so einen bescheuerten Scherz erlaubt und ein anderes Mal musste ich dann was erklären. Weil er irgendwie offenbar wusste in Physik, dass ich das kann. Und dann stand ich dann da vorne.
Also durch Physik habe ich mich eher gemogelt. Ich kann mich aber daran erinnern, dass wir eine Mitschülerin hatten, wo es uns allen wichtig war, dass die in unserer Jahrgangsstufe bleibt auf dem Weg zum Abitur. Und die musste in Physik, es ging um diese letzte Physikarbeit, weil klar war, woanders hat sie verhagelt und diese Physikarbeit musste gut werden, damit sie das Schuljahr schafft. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Und der Physiklehrer war okay, ich kann den Namen heute nicht mehr sagen, der war noch nicht lange an der Schule und in meiner Schule war so aus Schülersicht so ein bisschen die Bredouille, glaube ich, dass das Durchschnittsalter der Lehrer 52 Jahre war, so in unserem Jahrgang. Also es war ein unheimlich überaltertes Kollegium und es gab wenig Jüngere, wobei Jünger ja dann auch schon unter 50 war, so nicht zwangsläufig Mitte 20. Und der gehörte zu den unter 50-Jährigen. Und wir haben, die ganze Klasse hat gerätselt, wie wir diese Mitschülerin jetzt gut durch diese Physikarbeit bekommen, weil sie hat es einfach nicht verstanden. So, ne? Und zwar irgendwie klar, da muss auch noch eine gute Note bei rauskommen. Und dann hat dieser Lehrer einfach die Souveränität besessen und ich behaupte heute, er hat es damals ja gesehen, wir haben die zwei besten Schüler, die sonst nicht neben ihr saßen, die haben wir für diese Arbeit neben sie gesetzt, die war bespickt mit Spickzetteln bis unter die Zähne und dann weiß ich noch, der ist während der Klassenarbeit ein Lineal runtergefallen, auf der Rückseite war dieser Spickzettel und die ganze Klasse hat die Luft angehalten und er hat einfach dieses Lineal richtig aufgehoben und hat es ihr wieder auf den Platz gelegt und er hat auch nichts gesagt, dass die Sicht, die Trennscheiben da zwischen den Schülern bei ihr anders standen als bei anderen und sie hat einfach dieses Schuljahr nachher geschafft. Und wir haben das natürlich total gefeiert, weil wir gedacht haben, ja, wir haben den voll ausgelistet. Oh. Heute denke ich, er hat es einfach gesehen und hat sich daran gefreut, dass eine Klasse so zusammengehalten hat.
Aber ich finde, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, wenn du sagst, wir hatten so ein paar Junge und ein paar Ältere. Ich fand den pädagogischen Unterschied manchmal zwischen, also das rückblickend krass, was für unterschiedliche Lehrertypen wir in der Schule erlebt hatten.
Also ich habe zwei so Oberbrüller in Erinnerung. Beim einen weiß ich den Namen nicht mehr, beim anderen weiß ich ihn noch. Das eine war der Herr Braun, der hat nur noch Erdkunde unterrichtet. Ich kann dir gar nicht sagen, was der als zweites Fach hatte. Der war in der Schule Referendar, als mein Papa in der Oberstufe ging. Also der gehörte zu den Uralten. Und er hat nichts anderes gemacht in meiner Schulzeit, wie ich den in Erdkunde hatte, wie vermutlich einmal im Monat zur Filmausleihe zu fahren, dann diese ganzen großen Rollen von Film in sein Auto zu wuchten und vermutlich eine Rolle Klebeband zu kaufen, weil die Filme ja schon so alt waren, dass die ständig gebrochen sind. Dann hat er die immer in diese Vorführer gewuchtet und dann haben wir 45 Minuten Dokumentation Afrika, Dokumentation Kanada, Dokumentation, weiß ich nicht. Berge, Seen, Regen, Wetter, weiß der Blitz. Er hat inhaltlich aber sonst nichts gemacht. Er hat uns dann immer aufgefordert, mitzuschreiben, was wir in diesen Filmen sehen. Wir hatten in der Regel zwei sehr strebsame Klassenkameraden, die das immer mitgeschrieben haben. Und der Rest hat halt einfach verpennt in diesem dunklen Raum während diesem Film. Und dann haben wir irgendwann Erdkunde-Klassenarbeiten geschrieben. Und selbst da hat er nicht mal das Klassenarbeitsblatt vorbereitet, sondern er hat Fragen diktiert, die ihm in dem Moment ins Hirn fielen. Und wir hatten totalen Stress, weil wir mussten dann die Frage mitschreiben, bekamen dann 3 Minuten zum Beantworten und dann hat er die nächste Frage diktiert. Mhm. Und dann sind Eltern irgendwann dann doch mal auf die Barrikaden und dann wurde er von der Schulleitung gezwungen, die Klassenarbeiten vorzubereiten mit dem Ergebnis, dass er sich geweigert hat, dafür einen PC, den gab es ja schon, zu benutzen, geschweige denn eine Schreibmaschine. Das heißt, er hat einfach vermutlich 5 Minuten vor der Klassenarbeit handschriftlich die Fragen auf ein Blatt gerotzt. Das konnte kein Mensch lesen. Damit war er aber aus dem Schneider und wir hatten dasselbe Dilemma, weil wir konnten die Frage nicht lesen. Wir bekamen dann wieder 3 Minuten. Dann hat er die nächste Frage vorgelesen. Und da haben echt alle 3 Kreuze gemacht, als der dann in Rente ging.
So jemand hatte ich in Musik, den Herrn Lennartz. Bei dem funktioniert Musik, Klassenarbeiten meistens so. Er hat dann gemacht und dann musstest du dann das, was du gehört hast, versuchen als Takt aufzuschreiben.
Selbstverständlich.
Dann habe ich mir gedacht, okay, what the fuck. Der hat nämlich in der 5. Klasse, der hatte der offen, glaube ich, also ich weiß, dass ich den in der 5. Klasse hatte, da saß der irgendwie am Pult und hat mit seinem Whiteboard-Stift, weil es das wohl da schon gab, im Musiksaal, im 9, hat er dann einen Rhythmus geklopft, den musstest du dann auswendig lernen und das war dann eine Grundlage für gefühlt 70% der Musiktests mit Herrn Lennartz, weil da immer ein Rhythmus drin vorkam, mindestens 4, den du aufschreiben musstest. Das Schlimme ist, ich kann den Rhythmus, den er damals in der 5. Klasse diktiert hat, heute noch. Ich krieg den jetzt noch mit einem Stift geklopft.
3, 2, 1, Performance. Schnappen Sie sich einen Stift.
Moment, ja, kommt. Moment, Stift hoch.
Und jetzt haben wir ein Loch in der Platte.
Das ist so furchtbar.
Es ist jetzt nur schade, dass man dein hochkonzentriertes Gesicht dabei jetzt
nicht. Das Schlimme ist, man muss sich das im Kopf, Achtel, Viertel. Lang, kurz, lang, kurz. Es ist so. Da siehst du mal.
Oh, weh, oh, weh.
Und dann hatten wir noch den Biomeier. Biomeier hatte Biologie und Erdkunde. Ich fand den super. Der war wirklich gut. Der hat aber immer mit das kann ich nicht. Das ist jetzt auch wahrscheinlich gut, dass ich das nicht kann. Mit dem Finger, so dieses Fingerpfeifen gemacht und in einer Lautstärke. Und der hat mit Kreide geschmissen, mit Schlüsseln. Mhm. Also so Sachen.
Und dann Kreide geworfen hat der Diakon in der 4. Klasse, bei dem wir Rallye-Unterricht hatten. So viel übrigens, falls du doch noch mal in die Verlegenheit kommst, irgendwo zu unterrichten. Bloß heute kann man keine Kreide mehr werfen. Was wirft man denn heute? Beamer-Fernbedienungen vielleicht?
Aber ich finde halt, das ist dann echt krass. Also so habe ich das dann halt auch erlebt. Dann hattest du so diese, in Anführungszeichen, verrückten Älteren, wie den Herrn Lennartz, den Biomeier, den ich durchaus wirklich cool fand, den Herrn Velus, der, dann durftest du dich beim Velus in Mathe nie hinsetzen, sondern musstest am Anfang erstmal nach der Begrüßung stehen bleiben, wenn du dich gesetzt hast, warum setzt ihr euch? 2 hoch 10, 10 hoch 2. Also musstest dann Kopfrechnen machen und wer die Antwort wusste, durfte sich setzen. Meistens war dann Markwatzen, 2 hoch 10, also irgendwas. Dann, wenn du das nicht wusstest, wie aus der Pistole geschossen, durfte dich dann nicht setzen, musstest dann die nächste Runde durchhalten. Dann hatten wir den Herrn Hamm, der wahlweise in Französisch mal, der hat dann gerne am Anfang der Stunde irgendwelche Vokabeln abgefragt oder irgendeinen anderen Kram abgefragt und mit dem Klassenbuch und hat dann angefangen, Markwatzen, sag mal Stopp und ist dann mit dem Zeigefinger durchs Klassenbuch gefahren und das dann Stopp gesagt, Markwatzen.
Ja, super.
Ich dachte, dittim.
Dann hatten wir noch so eine Koryphäe, die hat mir in meiner Schulzeit fast das Genick gebrochen. Meine Eltern würden jetzt sagen, du hättest ja trotzdem lernen können. Ja, klar. Den hatten wir, wie hieß der denn? Stock, Herr Stock. Der hat Englisch und Französisch unterrichtet und der war nicht nur im Outfit irgendwie in den 70er Jahren stehen geblieben. Der war völlig überfordert mit Klassen. Ich glaube, der hätte besser Bücher und Texte übersetzt in die eine wie in die andere Richtung. Und ich hatte den unglücklicherweise ein Jahr als Klassenlehrer in Englisch und auch noch in Französisch. Und ich habe im Grunde das ganze Jahr nichts gelernt, weil der völlig überfordert war und die Überforderung kompensiert hat, indem er alle Vokabeln inklusive Lautschrift an die Tafel übertragen hat. Das heißt, wir haben einfach tagelang mit ihm Vokabeln von der Tafel abgeschrieben, inklusive Lautschrift, die wir auch hätten aus dem Buch übertragen können. Wir kamen aber notentechnisch bei dem relativ gut durch, weil der sagte dann immer bei der Klassenarbeit, stellt einen Sichtschutz auf. Dann haben wir auf der einen Seite ein Französischheft aufgestellt und auf der anderen in die andere Richtung das Französischbuch. Und dann konnten wir während der Klassenarbeit immer dahin blättern, wo wir es gerade brauchten, um irgendwie zwischen 3 und 4 gerade so durchzuschlittern. Ich brauche dir natürlich nicht zu sagen, dass das fulminanter Genickbruch war, als wir dann einen anderen Französischlehrer bekamen, beziehungsweise wir hätten ihn in Französisch behalten sollen. Da sind dann auch Eltern auf die Barrikaden gegangen. Und dann haben wir eine Lehrerin bekommen, die nach einem langen psychiatrischen Aufenthalt wieder zurückkam, die auch überhaupt nicht belastbar war. Der Vorteil war aber, dass man hatte unsere Klassen zwischendrin neu zusammengelegt. Von daher gab es einige Schüler, die hatten Herrn Stock vorher noch nicht und eben einen kleineren Teil, die ihn vorher hatten, wo Eltern dann gemobbert haben und gesagt haben, der macht das nicht nochmal 2 Jahre mit unseren Kindern. Und dann hat man die sozusagen unsere kleine Gruppe unterrichten lassen. Dann war die immer noch überfordert, weil wir 2 Chaoten mit drin hatten. Aber wir Mädels hatten irgendwie eine gute Zeit. Ne? Wir waren der nicht böse und die hat uns einigermaßen gut da durchgeführt. Aber ich musste am Ende, um Französisch mit einer 4 abwählen zu können, ganz schön kämpfen, weil mir einfach Grundlagen gefehlt haben, weil ich selber nicht intrinsisch motiviert war, mir Französisch anzueignen und gleichzeitig die Ausgangsbasis im Französischunterricht durch den Lehrer leider so schlecht verkauft wurde. Also es gab überhaupt gar keine Möglichkeit, Freude an dieser Sprache zu entwickeln, weil das einfach absurd war. Ich erinnere mich an eine Situation, da hat ein Mitschüler, brauchte ich ja nicht zu sagen, ne? 7., 8. Klässler sind höchst pubertär, du hast ja eben gesagt, unmöglich. Dann hat einer der Mitschüler mit einem Laserpointer nach vorne gestrahlt. Dann fuhr der Laserpointer beim Lehrer durchs Gesicht. Geht gar nicht, brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Dann war der Lehrer aber die restliche Stunde damit beschäftigt, uns zu fragen, ob der Laserpointer ihn jetzt im rechten oder im linken Auge erwischt hätte und ob wir eine Veränderung in dem Auge sehen würden, weil er hätte das Gefühl, er würde jetzt blind werden. So. Ja, also wir waren als Klasse schon auch doll manchmal. Aber
so wie du das erzählst und ich das eben erzählt habe, wenn ich überlege, wie abhängig so Leidenschaften für Fächer werden können, dadurch, was man für Lehrer hat. Oder also ich habe für mich irgendwann so aus dem Gefühl heraus entwickelt, klar gibt es Leuten, denen fällt Mathe leicht, es gibt Leuten, denen fällt Mathe nicht leicht, geschenkt. Aber ich glaube, es ist halt dann gerade in der Schule so unfassbar abhängig davon, wen du da vorne hast, der dann es irgendwie schafft, aus einem nicht guten Mathe-Schüler zumindest mal jemand zu machen, der nicht jedes Jahr darum kämpfen muss, die 5 nicht da stehen zu haben. Also wenn er sich zumindest mal bemüht.
Ich habe es einmal in der Mittelstufe geschafft, eine 2 in Mathe zu schreiben. Frag mich nicht mehr, was es für ein Themenfeld war. Ich hatte längstens damit abgeschlossen, dass es in Mathe irgendeine Form von gute Note geben könnte. Und wir hatten einen Mathelehrer, der sah ein bisschen aus wie ein aufgepumpter Gartenzwerg. Also in groß, Gartenzwerg in groß. Okay. Und zu der Zeit war auch noch ein Referendar mit in der Klasse, den wir Mädchen äußerst attraktiv fanden. Und der Mathelehrer hat anerkannt, dass Schüler sich bemüht haben. Und er hat das wirklich mit bedauert, wenn er dann wieder die 4 oder die 5 oder gar die 6 ausgeteilt hat. Und dann habe ich in dieser, ich weiß nicht, was da war, aber ich habe in dieser einen Mathearbeit, da habe ich eine 2 geschrieben. Da hat er eine Party veranstaltet in diesem Klassenraum. Wie gesagt, ich habe im Nachgang keine 2 mehr in Mathe geschrieben. Aber dieses eine Erfolgserlebnis hat er dann mit allen geteilt. Und er hat sich offen und ehrlich mit mir gefreut, dass auch dieses blinde Mathe-Huhn Anke mal ein Korn gefunden hat.
Ich habe das halt für mich in diesen Jahren Schule immer so erlebt, also je nachdem, wie du da vorne hattest, dass sich dann deine Noten so plötzlich so ganz komisch verändert haben. Also so in Richtungen, wo ich denke, wie ist denn das jetzt passiert? Also ich hatte in Rallye mal, da hatten wir einen Lehrer, da stand ich 1, aber so klar 1, bedingungslos. Dann hatten wir das Jahr danach eine andere Lehrerin, da stand ich auf 3. Ich habe nichts anderes wirklich gemacht und es ist wirklich, ich hatte keine Chance von 3 irgendwie mich da wegzubewegen.
Aber das würden Schüler heute ja auch sagen, ne? Also ich glaube, dass das, was wir beide hier besprechen, Schüler heute genauso formulieren würden, so habe ich das zumindest in meiner Zeit als Schulsozialarbeiterin häufig erlebt. Und dann sind ja auch Religion oder Deutsch, ne, wenn man in Deutsch nicht gerade ein Diktat schreibt, sondern irgendeinen Aufsatz oder eine Interpretation oder in Kunst, ne? Ist das Kunst oder kann das weg? Also ja, gibt es sicherlich nüchterne Parameter, die man bei allen gleich bewerten kann, aber es gibt eben das Quäntchen, wo man entweder besser begabt ist oder anders begabt ist als andere oder wo man im Gusto des Lehrers eher schwingt als andere.
Aber ich finde halt so dieses Abhängigsein von dem, was einer, also ich habe das selbst im Unterricht auch für mich als Lehrer, das ist halt schon aus der Lehrerperspektive manchmal echt schwer zu differenzieren und auch dem Schüler, den man halt einfach nicht mag, weil er nicht sympathisch ist. Mit den Noten halbwegs. Das da ist jetzt nicht ganz so richtig, dann gebe ich dem auch nicht die ganz vollen Punkte. Also das fand ich immer selbst auch im Unterrichten schwierig, da wirklich dieses Neutralitätsding drin zu haben. Von daher kann ich das auf der anderen Seite auch schon irgendwo verstehen, aber ich finde es halt immer krass, wie abhängig dann so du als Schüler von einer einzigen Lehrperson in diesem Fach dann bist.
Umso wichtiger ist es ja, und heute gibt es das ja manchmal auch in Grundschulen, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte in meiner Grundschulzeit im Schwerpunkt immer diese eine Lehrerin in allen Fächern. Mhm. Es gibt Grundschulen, die handhaben das heute anders, aber umso wertvoller ist es ja, in weiterführenden Schulen eine Vielfalt an Lehrkräften zu erleben, um da auch so ein bisschen aus dem gefühlten Dilemma, ich bin einfach missverstanden und deswegen werden die Noten so schlecht, rauszukommen.
Ja, also so habe ich das für mich in der Schule nie eingeordnet, dass an schlechten Noten die Lehrer schuld sind. Also ich habe das schon oft selbst mit nach Hause gemacht, ja, wärst du vielleicht mal öfter da gewesen oder hättest du vielleicht besser gelernt? Also ich weiß, dass
ich habe Jahre gehabt, da habe ich meinen Eltern die Englischtests verheimlicht, weil sie einfach immer schlecht waren. Ich habe halt keine Vokabeln gelernt. Ich habe natürlich nicht bedacht, dass das im Halbjahreszeugnis und am Elternsprechtag dann rauskommen könnte. Ne? Der Ärger ist berechtigterweise entsprechend
und ich hab ausgefallen. Das, bei HÜs habe ich so gemacht, wenn wir eine HÜ geschrieben haben, bei der ich wusste, das könnte nicht so gut gewesen sein, habe ich erstmal gar nicht erzählt, dass wir eine HÜ geschrieben haben. Wenn ich dann wusste, ja, es ist doch noch gut gegangen.
Übrigens habe ich ganz vergessen zu erzählen.
Wir haben eine HÜ geschrieben, hier ist die Note. Aber was ich als, was halt so ein bisschen da ja eben bei mir angeklungen ist aus meiner Erfahrung mit mobbenden Mitschülern und dem Gefühl von irgend so einem Bullshit, den man sich so ertragen lassen musste, wie wenn die Mitschüler rausfinden, dass in der industriellen Revolutionszeit kleine Kinder in Bergwerken gearbeitet haben, ist es wohl logisch, was für Witze man mit einem kleinen Mitschüler macht, der Heiko heißt. Mhm. Also da habe ich echt sehr kostbar meine Mama erlebt, wie die dahinter gestanden hat. Ich weiß nicht, wie oft meine Mama dann bei meiner Klassenlehrerin dann war und da Zirkus gemacht hat, dass das irgendwie besser wird. Also da habe ich echt viel Rückendeckung erlebt. Weil das halt echt, also wenn ich überlege, wie rau halt manchmal so eine Schule ist, weil Kinder es halt irgendwie nicht besser wissen manchmal und Pubertät da so ist, wie sie ist und man dann halt irgendwie auf den vermeintlich Schwächeren einkloppt, ist halt ja doch irgendwo ein System. Das hattest du ja auch eben erzählt, so dieses, man hängt halt aufeinander drum, man kennt so, mit nach 6 Stunden Unterricht am Tag, so seine Pappenheimer in der Klasse, weiß, wie man Leute ärgert.
Ja, und wir alle bieten ja auch Fläche, ne, wo es vielleicht manchmal einfacher ist, zu ärgern und vielleicht den eigenen Brassel, den ich selber habe, zu überdecken, dadurch, dass ich den an wen anders abgeben kann. Ne?
Ja, das ist so, wir hatten ja irgendwie so überlegt, was wir heute alles so miteinander erzählen, besprechen, keine Ahnung. Also das ist so eine der Lebenserfahrungen, die ich immer irgendwo mitgenommen habe für mich, so wie viel Rückhalt ich dann so bei meinen Eltern hatte. Das fand ich halt echt sehr stark. Und was ich halt für mich irgendwie mittlerweile mit meinen bald 40 auf die Schule zurückgucke, gelernt hat, dass Noten halt echt definieren, wer du als Mensch bist. Also Noten sind Ausdruck da für mich manchmal davon, wie gut kannst du dir Wissen aneignen, aber sind kein Spiegel dafür, ob du wirklich, ob du ein guter Mensch bist oder nicht.
Und dann ist ja auch die Frage, selbst wenn ich in der Schule vielleicht eine schlechte Note hatte, wie ist die Übersetzung raus ins Leben? Also ich gehöre ja zur Kategorie, heute würde ich in Rheinland-Pfalz kein Abitur schaffen im ersten Anlauf, weil ich in meinem Mathe-Abitur 0 Punkte geschrieben habe. Damals musste man in Baden-Württemberg Deutsch und Mathe schreiben. Das war so gesetzt und Baden-Württemberg hatte damals auch schon zentrales Abitur. Also irgendein Lehrer in Baden-Württemberg stellt die Abiturprüfung für alle. Also es haben alle Abiturienten in Baden-Württemberg dieselbe Klausur geschrieben. In Rheinland-Pfalz geht man ja gerade dazu über, das umzustellen oder hat es an vielen Stellen auch schon umgestellt, dass es zentral wird, weil es vermeintlich die bessere Vergleichbarkeit bietet. Und es war irgendwie klar, ich muss Mathe-Abitur schreiben und es war eigentlich auch klar, Anke ist mit den binomischen Formeln aus Mathe ausgestiegen, mit Buchstaben rechnet man nicht. Also warum? Die sind zum Schreiben da. Und ich hatte keine Chance, also für mich keine Chance gesehen, in diesem Mathe-Abitur auch nur irgendwas zu rocken. Und habe dann im Grunde, das hatte ich mit meinen Eltern nie verhandelt, wenn sie den Podcast hören, hören sie es jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal, ich habe nichts für dieses Mathe-Abitur gelernt, aber gar nichts. Weil es klar war, ich muss in Deutsch und in Geschichte gut schreiben oder besser sehr gut, um durch dieses Abitur zu kommen, weil ich brauche nicht auf Mathe zu hoffen. Und im Grunde hatte ich nach 30 Minuten mein Mathe-Abitur auch schon beendet. Ich konnte dann nicht abgeben, ich habe dann Blümchen gemalt.
Ja, weil sonst hätte keiner mehr.
Sonst hätte keiner mehr auf die Toilette gedurft. Und so bin ich zu fulminanten 0 Punkten im Mathe-Abitur gekommen und habe dann es nicht gewagt, ins Psychologiestudium einzumünden, weil ich dann irgendwie gedacht habe, Mist, Psychologie ist viel Mathe, das schaffst du nicht. Um dann in Koblenz an der Uni zeitversetzt festzustellen, im Pädagogikstudium, herzlichen Glückwunsch, auch hier rechnest du mit Buchstaben, du musst 2 Statistikscheine erwerben auf dem Weg zum Vordiplom, sonst kannst du das hier an den Haken hängen. Und was soll ich dir sagen? Ich habe zumindest in Statistik 1 volle Punktzahl in der Klausur geschrieben mit dem Ergebnis, dass die Mathe-Abitursnull Tutorin für viele gestresste Pädagogikstudierende wurden, die alle gedacht haben, scheiße, ich muss hier Statistik machen. Ich bin nicht gut in Mathe. Und wir haben zusammen mit einer Mitkommilitonin, haben wir die auch ganz gut durchgebracht. Und wir starteten immer in unser Tutorium mit, alle mal entspannt durchatmen, hier 0 Punkte Mathe-Abitur, wir schaffen das zusammen.
Also ich glaube, für mich so leistungs- und notenmäßig so auf dem Weg zum Abi war der große Knackpunkt, dass ich irgendwann mit dem Plan ein Schulpraktikum gemacht habe, Pharmazie studieren zu wollen, gemerkt habe, das hat ein NC, ich mich für ein NC nicht anstrengen wollte und dann gedacht habe, oh, du willst ja eh keinen NC machen. Also wir schaffen das Abitur bestimmt. Wir wissen zwar nicht, ob wir es schaffen, aber wir gehen mal irgendwie, sehr stark da. Irgendwie kriegen wir das hin.
Hast du ja auch.
Ja. Das war irgendwie einer der großen Knackpunkte für mich, nicht so wahnsinnig viel machen zu wollen. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mit meinem jetzigen Reifeentwicklungsstand nur im Ansatz ins Abitur gegangen wäre, damals in die 11, ich wäre mit Sicherheit eine Notenstufe mindestens besser gewesen. Ich habe ein lausiges Abi. Ich habe ein 3-3er-Abi. Also eine 2 vom Komma hätte ich dicke hinbekommen. Da bin ich mir 100% sicher. Ich würde fast so weit gehen, dass da, also wenn ich meine Diplomarbeit, also Diplom-Theologie-Noten angucke und die gegenhalte, was ich dafür mehr gemacht habe, was ich fürs Mathe, für generell Abi mehr hätte machen können. Also
guck mal, da war ich ja vergleichsweise gut. Ich habe nämlich die 2 vorm Komma. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie der Abischnitt war. Aber es war auf alle Fälle eine 2 vorm Komma. Wobei so ein kurzes Schwimmen gab es dann doch, weil die Punkte aus der schriftlichen Prüfung noch nicht final ausreichten. Du musstest ja dann, wie heute ja auch, in bestimmten Bereichen bestimmte Punkte für die Gesamtabinote haben. Mhm. Und rein aus dem schriftlichen Abitur fehlten irgendwie 3 Punkte. So, ne? Und dann habe ich mich aber für Rallye mündlich angemeldet und dann war das.
ich hatte nach dem, also ich hatte nach dem schriftlichen Abi mein Abi schon in der Tasche.
Ja gut,
ich musste nur.
Du hast auch anders als ich keine Nullnummer gefahren.
Ja, ja, notenmäßig, ich musste einfach nur noch ins Deutsch-Abi. Ja. Auch da galt das Prinzip, wir machen nicht alles. Ich habe, das Deutsch-Abi ist dann halt, du musst ja dann irgendwelche Lektüren nochmal präsent haben. Ach, so 2-3 Lektüren habe ich mir nicht nochmal angeguckt. Wo ich mir gedacht habe,
Faust. Und kam eine von denen dran?
Aber sowas von. Meine mündliche Abiturprüfung in Deutsch bestand dann darin, dass eine der Lektüren dran kam, die ich damals schon für die, für den Unterricht nur so unzureichend gelesen hatte und dann in der Vorbereitungszeit des mündlichen Abiturs da saß und mir dachte, was mache ich denn jetzt? Und bin dann in diesen Prüfungssaal fürs mündliche Abitur reingekommen und dachte mir, sitzen hier immer so viele Leute? Und saß neben meinem Deutschlehrer, der Zweitprüferin, und saß noch der Direktor der Schule. Und saßen noch 3, 4, 5 andere da drin. Und ich dachte mir nur, jetzt können Sie ja sehen, wie man versucht, mit wenig Wissen viele Punkte zu bekommen.
Und?
Ich habe 4 Punkte irgendwie.
Ja, dann. Gut, guck mal.
Wie auch immer ich das gemacht
habe. Aber das hat beispielsweise, um auf unsere Abiturzeitung jetzt nochmal einen Haken zu schlagen, das hat mich hat das tatsächlich unfassbar amüsiert. Also ich würde auch nicht behaupten, dass Schulzeit immer einfach war. Ich war immer schwerer als die anderen Mädchen in der Jahrgangsstufe. Ich hatte eine Kurzhaarfrisur. Ich gehörte zu keiner Clique so wirklich dazu, hatte aber trotzdem immer irgendwie Leute um mich rum. Und durfte jetzt lernen, dass offensichtlich über 20 Jahre Abstand zum Abitur eine herrliche Entspanntheit in all diese Stolpersteine gebracht haben und musste dann doch schmunzeln, als ich habe es nämlich gerade mal aufgeschlagen, den Kursbericht zum Deutschleistungskurs aufgeschlagen habe, weil ich hätte das nicht mehr sagen können, was wir da gelesen haben. Also Faust 1, Leos und Lena von Georg Büchner, daran erinnere ich mich, weil das hatte ich mir als Abiturthema fürs Schriftliche ausgesucht. Ich habe keine Erinnerung mehr daran, von Kleist der zerbrochene Krug gelesen zu haben. Genauso wenig wie von Thomas Mann, Tonio Kröger oder von Bernhard Schlink, das Mädchen mit der Eidechse. Woran ich mich allerdings erinnere und das Buch bis heute noch feiere, ist Franz Kafka, Die Verwandlung. Mm,
ja.
Und schlechte Erinnerungen habe ich an Berlin-Alexanderplatz von Döblin. Da haben wir die Lektürehilfe gelesen, bevor wir das Buch gelesen haben und sind trotzdem nicht durchgestiegen. Und ich erinnere mich noch an die verzweifelten Versuche unseres Deutschlehrers, uns im Rahmen der Lyrik die Epochen Romantik und Klassik nahezubringen. Da ist er aber im gesamten Kurs gescheitert, weil wir alle keinen Bock hatten auf Gedichte. Aber ich dachte, stellenweise dürfen, müssen, sollen Schülerinnen und Schüler ja heute diese Klassiker noch lesen und die waren ja stellenweise schon überaltert,
ja, wobei
als man sie an uns herangetragen hat.
Ich sagen muss, das war so meine Phase, da habe ich in der parallel zur Oberstufe leidenschaftlich gern noch so Sachen selbst gelesen. Also ich habe Sachen gelesen, die hätten noch gut auf dem Lehrplan stehen können. Also Faust hatte ich selbst nicht gelesen, das habe ich erst in der Schule gelesen. Aber ich habe dann irgendwelche anderen Sachen, also ich habe viel Max Frisch dann parallel gelesen. Ich habe halt, man kennt mich ja, so manchmal so meine etwas nerdig-intellektuellen Züge. Also viele Sachen, die du genannt hast, habe ich tatsächlich selbst eh auch gelesen. Aber ich kann mich auch nicht 100% an alle Sachen erinnern, die wir gelesen haben. Ich weiß, dass mich von Hochhuth McKinsey kommt, recht fasziniert hat und ich dann angefangen habe, danach viel Rolf Hochhuth zu lesen, von Der Stellvertreter angefangen über, was habe ich denn noch, Hitlers Dr. Faust habe ich gelesen. Also das war tatsächlich immer so ein bisschen, wir entdecken mal Autoren und gucken mal, was die sonst noch geschrieben haben für mich.
Und was Schule, glaube ich, auch in mir grundsätzlich geweckt hat, ist ein grundsätzliches Interesse für Theater. Ich erinnere mich an eine unsägliche Vorstellung von Rigoletto, da habe ich gedacht, ich schlafe gleich ein, das war irgendwie nix. Und Maria Stuart in Wien hat mich jetzt auch nicht hinterm Ofen vorgeholt, das war mir alles zu sehr grau in grau. Aber die grundsätzliche Offenheit mitzubringen, die Kunstform Theater zu betrachten, das ist, glaube ich, in meiner Schulzeit gelegt worden, weil ich habe keine großen Erinnerungen daran, dass meine Eltern mit meiner Schwester und mir sowas mal gemacht hätten. Sehen wir davon ab, dass meine Eltern eine Zeit lang selber Theater gespielt haben, aber das war dann eher so schwäbisches Haustheater und weniger die großen Klassiker. Und gerade bin ich ja förmlich in meiner Theater-Ära.
Aber wenn du das so erzählst, was da so geprägt und quasi hineingelegt worden ist, also ich glaube aus meiner Erfahrung mit diesem Mobbing-Ding, an dem ich halt echt in der Schule wirklich zu knabbern hatte, ist so mein unfassbar großer Gerechtigkeitssinn und Idealismus halt irgendwo gewachsen. So dieses, ich ertrage Ungerechtigkeiten so gar nicht. Das ist glaube ich, bei mir da gewachsen. Witzigerweise so dieses, mein Kopf ist halt manchmal echt wie ein Schwamm. Ich brauche Wissen, ich muss Wissen aufsaugen. Ich muss immer irgendwo was haben, was den Kopf triggert. Ich glaube, das war da auch schon irgendwo, wenn ich ich lese halt ja unfassbar viel auch und habe eine Zeit lang auch immer mich irgendwie mit so Physiksachen mal beschäftigt, so von Physikdokumentationen über Bücher, die mit Physik zu tun haben. So, keine Ahnung, die Physik des Fußballs und die Physik in James Bond und so Sachen. Also ja. Das ist immer noch da. Und ich weiß, dass ich eine Zeit lang im Priesterseminar, wenn mir geistliche Einführung mit dem Pater sehr langweilig war, habe ich angefangen, quadratische Gleichungen zu lösen. Wenn ich nicht so viel Bock hatte, waren es nur 3 Variablen. Ansonsten mal 5 oder so.
Gut, rechnen in Buchstaben hatte ich ja schon was gesagt soeben. Wenn du jetzt dich auch tapfer mit deiner Abi-Zeitung auseinandergesetzt hast, hast du denn irgendwas unter, ich weiß nicht, ob ihr auch Sprüche gesammelt habt oder so, die ihr rausgehauen habt zur Schulzeit?
Es gibt keine Sprüche von mir.
Ah, okay.
Es gibt aber eins meiner, das war so eins, finde ich, eins meiner Highlights aus der Oberstufe, das war die Prag-Kursfahrt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit damals mit den Leuten, mit denen ich irgendwie zu tun habe, mit einer, der habe ich irgendwie nachts im Hotelbett geschlafen. Ich weiß nicht mehr den Grund, warum. War irgendwie nicht da aufgewacht. Ich war nüchtern. Und mit den anderen
haben das wir, war dein Highlight, mit einer anderen Person im Bett aufzuwachen? Oder arbeiten wir uns an das Highlight noch hin?
Nee, das ist so das, was mir aus dieser Kursfahrt in Erinnerung geblieben ist, weil ich es irgendwie sehr skurril fand. Keine Ahnung, warum ich da gelandet bin. Und mit der anderen habe ich irgendwie den Abend damit verbracht, auf der Hoteltreppe Rotwein aus der Dose zu trinken.
Oh, das war bestimmt besonders gut.
Und Kartenspiele auf der Hoteltreppe zu machen und mich mit dem Nachtportier anzufreunden und zu unterhalten. Da war mir irgendwie so eine Dreier-Vierer-Runde, die mit dem Nachtportier im billigen Hotel Reha sich amüsiert hat. Und mit den beiden Damen habe ich mich auch in Prag mal kurzfristig verlaufen.
Oh.
Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Deshalb steht dann unter meinem Abi-Artikel Prag-Lästerbruder und Treppenparty-Teilnehmer.
Ach, habt ihr euch so?
Ja, so Dinge drunter geschrieben.
Ja, das haben wir, dafür bin ich zu alt. Das ist in den Generationen nach mir entstanden.
Und ich habe eine Nacht mit ihm verbracht. Das steht dann auch da drunter.
Und ich finde es ein bisschen witzig, weil im Grunde macht mich das bis heute noch aus. Mein Abi-Artikel startet mit Anke ist die Sozialheit in Person.
Sozialheit?
Ja. Und es stimmt auch, das folgt dann einige Sätze später, deswegen nimmt sie auch gerne organisatorische Dinge selbst in die Hand, wobei es häufig nach ihrem Kopf gehen sollte. Dieses Element trage ich bis heute noch in mir. Und ich fand es jetzt ganz putzig, so ein paar Mitabiturienten haben persönliche Grüße noch in die Abi-Zeitung geschrieben. Das ist egal, wie viel wir während unserer Schulzeit miteinander zu tun hatten, dass man das irgendwie anerkennen konnte, dass Anke organisiert war, wie sie organisiert war, weil sonst wäre das Abi-Fest nicht so geworden, wie es geworden ist und der ein oder andere männliche Kollege auch irgendwie Mutti Anke zum Ende des Abiturs zu schätzen wusste.
Ich wollte mal gerade kursorisch querlesen, was bei mir so in meinem Artikel drin stand. Also ich kann mal so ein paar Bonbon-Wörter daraus fischen. Tütensuppen-Gourmet. Ich habe offenbar die weltgrößte DVD-Sammlung der Stufe besessen. Meine Hieroglyphen sind immer noch legendär, das stimmt, weil bei mir sämtliche Leute Hausaufgaben abschreiben wollten. Aber das Problem hatten, dass sie es nicht lesen konnten. Offenbar konnte ich jedem Lehrer einen Spitznamen geben, wovon ich jetzt auch nicht mehr weiß. Ich weiß, dass ich mit einem Freund von mir damals in einer Freistunde morgens um 9 gegrillt habe. Daran kann ich mich noch erinnern. Und mit dem war ich auf einem Toten-Hosen-Konzert und wir haben festgestellt, dass wir am nächsten Tag ein Referat machen sollten und haben unter Zuhilfenahme einer Flasche, war das irgendein Behrensen oder ein Wodka Jelzin mit Geschmack? Irgendwie sowas, ein Chemiereferat vorbereitet.
Okay.
Es hat für eine 4 gereicht.
Na, guck mal.
Das sind so die Highlights, die in meinem Text stehen.
Bei mir steht noch drin, dass ich zur, hier würde man sagen, Karnevalszeit im schwäbischen Fasnet das Auto habe immer stehen lassen, um aufgrund überhöhten Alkoholpegels meinen Führerschein nicht zu gefährden. Und im Folgenden steht noch, dass ich mein Single-Leben exzessiv ausgelebt hätte und man an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen wolle, was ich jetzt übrigens auch nicht vertiefen würde, weil da ist was dran an dieser Aussage. Zwischendrin habe ich gedacht, auch beim Lesen dieser anderen Berichte über meine Mitschülerinnen und Mitschüler, ist nicht alles nett gewesen, was in dieser Abi-Zeitung stand. Und gleichzeitig habe ich beim Lesen dieser Zitate-Seiten, von der wir ganz viele haben, also wir hatten insbesondere Mitschülerinnen, die akribisch Sprüche mitgepinnt haben über 2 Jahre, um die dann abzudrucken in der Zeitung. Da hatte ich doch vorgestern auf dem Sofa wirklich so den ein oder anderen unterhaltsamen Flashback und habe einfach nur herzlich gelacht. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ob eine Schulgemeinschaft auf diese Aussagen, wie wir sie damals getroffen haben, heute noch so entspannt reagieren darf, kann.
Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt heutzutage noch in der Form gibt. Also ich habe witzigerweise vor ein paar Wochen noch mitbekommen, Kölner Abi-Krieg. Also da müssen so Abi-Streiche immer wieder völlig eskalieren, auch in gewaltähnliche Zustände. Ich fand unseren Abi-Streich damals total witzig, weil ich dann irgendwie, wir haben durchgemacht, wir haben irgendwie das für die Schule verbarrikadiert, aber es wirkte alles sehr viel entspannter.
Ja, ich konnte ja in 10 Jahren Schulsozialarbeit beobachten, auch wie sich das geändert hat. Zum einen sicherlich, weil die Abiturjahrgänge sich immer weniger ihrer Verantwortung bewusst waren. Ne? Also das eine ist ja auch das eine ist den Streich zu spielen, das andere ist, was ist dann hinterher kaputt oder wer räumt es auf? Und bei den Abiturzeitungen habe ich mehr und mehr erlebt, dass Lehrer dazu übergegangen sind, Dinge freizuzeichnen. Also die durften nicht abgedruckt werden, bevor die Lehrkräfte nicht ihr Okay dazu gegeben haben. Das war in unserer Schulzeit schon noch anders. Bei uns gab es eigentlich 2 Highlights. Das eine war Altweiber Donnerstag. Da hat der Abiturjahrgang immer für die Fasnetzfete oder Karnevalsfete im Schulkontext gesorgt. Da weiß ich, dass ich bittere Krokodilstränen geweint habe, weil ich einfach unfassbar krank war und meine Mutter entschieden hat, das Kind geht nicht. Und man hatte extra ein Kleopatra-Kostüm genäht und ich hatte eine schwarze Perücke gekauft und ich sehe mich das noch das Treppenhaus runterpfeffern, weil ich so gefrustet war. Aber ich war einfach krank, also es war die richtige Entscheidung. Und dann den eigentlichen Abiturentlassstreich war bei uns, ich habe da keine so wirkliche Erinnerung mehr dran. Ich erinnere mich, dass 2 oder 3 Jahre vorher der Abiturjahrgang zum Motto Zirkus, wir verlassen den Hof, irgendwie so Abschluss gefeiert hat. Und da hat einer, der vom Reiterhof kam, tatsächlich ein Voltigierpferd mitgebracht vom Hof. Und die Lehrer saßen dann reihenweise mehr oder weniger galant auf diesem Voltigierpferd und wurden da vor versammelter Schülerschaft im Kreis rumgetrabt. Das war bei uns jetzt auch schon nicht mehr so prall. Wir hatten eine ziemlich krasse Abi-Feierwoche, also eine Woche lang Fest und eine Abitur-Entlassfeier, wo die meisten Mädchen große, schwere Roben trugen und Schuhe, in denen sie kaum laufen konnten. Ja. Und dann hat man sich irgendwie geschworen, man bleibt irgendwie in Kontakt und verliert sich nicht aus den Augen. Und zwischenzeitlich, muss ich sagen, habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr in die Jahrgangsstufe, was sicherlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass ich nach meinem USA-Aufenthalt, der ja dann anschloss an mein Abitur und dann das Studium in Koblenz und ein nicht mehr zurückkehren in die Heimat alleine aufgrund der Kilometerentfernung, sich schon ergeben hat. Es gibt immer mal so einen losen Kontakt im 3- oder 4-Jahres-Rhythmus, dass irgendwer irgendwie mal eine Nachricht schreibt. Das ist auch ganz nett. Ich muss aber tatsächlich sagen, mir fehlt auch nichts, wenn sich niemand meldet. Und wir haben tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe, wo ein Großteil der Jahrgangsstufe enthalten ist. Auch wir haben Mitschüler, die sich dieser WhatsApp-Gruppe nicht anschließen, aus einem ähnlichen Standpunkt wie den, den du formulierst. Wir haben einen Mitschüler, der heute eine Tanzschule besitzt, der zwischen Weihnachten und Neujahr immer mal einlädt zum Zusammenkommen. Und es gibt auch viele, die davon Gebrauch machen. Bei mir passt das meistens nicht in Terminkalender und ich habe auch nicht das Bedürfnis, den Terminkalender dahin anzupassen.
Ich habe es tatsächlich irgendwie so innerlich, emotional weitestgehend echt hinter mir abgehakt. Und also ich habe punktuell mal zu Leuten irgendwie Kontakt. Also ich weiß, dass ich aus meiner Stufe eine Hochzeit gemacht habe. Das kann ich jetzt so nicht erzählen. Das ist auch nichts für irgendeine Folge. Das ist an Skurrilität in allem nicht zu überbieten gewesen, diese Hochzeit.
Na gut.
Und eine Taufe von einer Mitschülerin, mit der ich auch noch nachher Theologie studiert habe. Die ist Lehrerin geworden. Die habe ich gemacht. Die mag ich auch echt gern. Aber das ist dann das, was du beschreibst. Da ist dann die Entfernung und das häufige Wechseln des Ortes so ein Hindernis. Und ich mit der Dame, mit der ich in Prag das Hotelzimmer geteilt hatte, kurzfristig, mit der hatte ich echt länger mal noch Kontakt, als ich in Wittlich und in Saarlouis war. Aber über Corona ist das völlig eingeschlafen. Und dann jetzt über Bad Neuenahr-Ahrweiler Flut und hier ist mein Leben so völlig desorganisiert, was so Kontakt zu Menschen betrifft, dass ich echt froh bin, den ganz engen Kreis meiner Freunde gut bedienen zu können. Also ich bedauere das tatsächlich, dass der Kontakt eingeschlafen ist, weil ich Steffi echt öfter vermisse und dran denke, müsste mal, aber ich kriege es momentan nicht auf die Kette, das zu organisieren.
Was mich überrascht hat beim Blättern durch die Abi-Zeitung ist, da hatte ich so jetzt keine Erinnerung mehr dran, dass wir tatsächlich relativ viel Text und Fotos einer verstorbenen Mitschülerin gewidmet haben. Die ging mit mir damals schon in die Grundschule, in diese besagte 4. Klasse nach meinem Schulwechsel. Die wohnte einen Steinwurf von mir entfernt, irgendwie 4 Häuser um die Ecke. Und die hat sich sehr schwer getan am Gymnasium und fiel auch ein bisschen in ihrem Grundverhalten aus dem Konzept. Ich habe mich immer gut mit ihr verstanden. Sehe mich vor dem geistigen Auge stundenlang bei ihren Eltern im Keller Tischtennis spielen und sie hatte eine beeindruckende Barbie-Sammlung, so das ist irgendwie das, was ich eher sozusagen aus Teenie-Zeiten erinnere. Und dann hat sie uns, ich weiß nicht, ich würde sagen Jahrgangsstufe 8 oder Jahrgangsstufe 9, hat sie die Schule verlassen und ging an eine andere Schule und ist dann, da müssten wir Jahrgangsstufe 10 gewesen sein, bei einem Verkehrsunfall ganz unglücklich ums Leben gekommen, weil sie als Beifahrerin in einem Auto saß und nicht angeschnallt war und das Auto ist verunfallt. Und dann ist sie an der Unfallstelle ums Leben gekommen. Und ich weiß, dass wir als Jahrgangsstufe da ziemlich erschlagen von waren. Wir waren auf irgendeiner Veranstaltung als Jahrgangsstufe und die Lehrer hatten das dann so eingefädelt, dass wir mit dem Bus von dieser Veranstaltung auf die Beerdigung gefahren sind. Also die wollten einen, ich glaube, das war nahezu die komplette alte Jahrgangsstufe anwesend. Sie wohnte zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr bei mir in der Straße. Sie war mit ihren Eltern umgezogen. Ich erinnere mich, dass dieser Friedhof einfach unfassbar voll war mit Menschen. So, ne? Und ich hatte nicht mehr die Erinnerung daran, dass wir ihr so viel Raum geschenkt haben in der Abi-Zeitung, was ja im Grunde nicht, ja, gab es ja keine Verpflichtung zu oder war keine Notwendigkeit, weil sie zu dem Zeitpunkt, wie wir dann Abitur gemacht haben, ne, da war sie ja dann auch 3 Jahre in der Zwischenzeit verstorben. Das fand ich irgendwie spannend, so jetzt nochmal wahrzunehmen, zeitversetzt. Ich erinnerte mich, dass ich irgendwann mal, da habe ich irgendwas für die katholische Kirche gemacht in meinem Heimatort. Ich weiß nicht mehr, irgendwelche Spenden gesammelt oder habe ich die neuen kleinen 3 Könige begleitet als große Betreuerin oder was auch immer. Wir waren mit irgendwas unterwegs und da bin ich ihrer Mama dann nochmal begegnet. Die hatte sich zu dem Zeitpunkt, war die Familie zerbrochen und ich weiß noch, dass ich ziemlich erschrocken war, ihre Mama da so zu sehen und auch den Ort, wo sie dann wohnte, aber das fand ich jetzt nochmal, also auch das irgendwie eine Erinnerung, die mir so ins Gedächtnis gespült wurde, die ich vorher, wenn du mich gefragt hättest, wahrscheinlich auswendig so hätte nicht mehr benennen können. Und finde aber im Nachgang betrachtet das ziemlich groß, dass wir als Jahrgangsstufe gesagt haben und wir also netter Artikel gewesen, müssen einige Mitschüler mitgeschrieben haben und so die Erinnerung zusammengefasst, ja. Da habe ich gedacht, da haben wir ganz schön was geleistet.
Von so Großtaten erzählt die Abi-Zeitung da nicht. Deshalb lassen wir die jetzt auch da.
Gefühlt ist die auch nur halb so dick wie meine. Wobei wir auch galant wahnsinnig viel Werbung da drin haben. Irgendwie musste die ja finanziert werden.
Ich weiß es nicht mehr. Da war ich nicht in der Organisation mit drin. Aber wie gesagt, ich grübel immer noch, was ich mit nächstem Jahr dann mache oder nicht.
Das Charmante ist ja, dass du das bis 3 Minuten vorher entscheiden kannst.
Aber ich muss dafür wahrscheinlich nach Trier oder mich zumindest mal melden, dass ich in die WhatsApp-Gruppe da rein möchte, um zu wissen, wie. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich nicht einfach für die WhatsApp-Gruppe melde, damit ich mal noch Kontakt zu irgendwelchen Leuten aufbauen kann, die ich tatsächlich gern noch mal gesehen hätte. Oh. Aber dann muss ich mal mich mit meinem Inneren selbst beschäftigen. Ich habe ja manchmal, wie du mich ja kennst, so manche Momente, da lebe ich mit dem erhobenen Mittelfinger und habe ja manchmal so eine leicht provokante und
nur ein Hauch
Art an mir.
Ich
habe schon überlegt, ob ich tatsächlich hinfahre und dann entweder in Soutane mich da hinsetze oder zumindest mal in
ich dachte, du machst diese Bankwerbung. Meine Kirche, meine Kirche, meine Kirche, meine Kirche, mein Pfarrgarten, mein Blick auf den Rhein.
Meine 5.800 Katholiken, so ungefähr, ob ich nicht den mache.
Mein Taufbecken.
Den großen, mächtigen Herrn, leitenden Pfarrer mit Soutane oder Römerkollar.
Oder du nimmst dieses Ding mit, was du auf dem Speicher gefunden hast. Ich weiß nicht, hast du rausgefunden, was da mal drin war?
Mein Pilgerkerzentransportgerät.
Wenn es das denn ist, tatsächlich.
Und kaufe eine Kerze für den Abiturjahrgang zu 20-Jährigen, komm dann mit dem Ding auf den. Ich sag ja, manchmal
ich zünde euch alle an.
Ich sag ja, manchmal habe ich so eine provokante Art an mir, die nur, wie du sagst, ein kleines bisschen fies provokant.
Du kannst ja auch deine Ministranten hier vor Ort einladen zum Ausflug nach Trier und sie müssen irgendwelche Blüten werfen, bevor du den Raum betrittst oder so. Ich finde das gar nicht so schlecht.
Ich könnte irgendjemand, magst du nicht mich begleiten und dann kriegst du so ein nettes Outfit, was auch immer. Ich kündige an, seine Lordschaft, den hochwürdigsten Herrn Pfarrer von Rehm.
Ich soll da mitgehen?
Ich mache dir jetzt so, als wenn du schon so, also ich kann ja mit meinem gekauften Adelstitel ja auch mal irgendwas Gutes machen.
Du, ich bin auch schon als Brücke zwischen getrennt geschiedenen und lebenden Eltern mit auf einer Abiturentlassfeier gewesen, um neutrale Gesprächspartnerschaft und Begleitung zu ermöglichen.
Aber so unter der Perspektive, das ist immer noch ein Argument. Aber
ja, du musst allerdings auf dem Schirm haben, wenn man mich irgendwo hin mitnimmt, dass ich ja die Kunst besitze, dass oftmals Menschen mir Dinge erzählen, die man nicht zwangsläufig hören möchte. Also, ne, das könnte dann Perspektiven ändern oder Entsetzen auslösen. Vielleicht wird es auch fürchterlich unterhaltsam, aber
Wie gesagt, ich mache mir da meine eigenen Gedanken.
Hast ja noch ein bisschen Zeit. Bis 2026 ist noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ich war, glaube ich, beim 10-Jährigen war ich und beim 15-Jährigen war ich zur Schulführung und konnte dann aber nicht mit auf die, auf das anschließende gemütliche Beisammensein. Und jetzt beim 20-Jährigen habe ich, war hitzige Diskussion, wie man, eine Mitschülerin hatte noch immer ein Konto mit einem Restgeldbetrag von irgendwie Sammeln, Abifeier war noch irgendwas übrig, was man damit macht. Und das war hier im Zuge der Flut und dann war hitzige Diskussion, wo man dieses Geld hinspendet. Und dann musste ich mal kurz beißen, weil man mitgeteilt hat, man könnte das Geld ja an Flutopfer spenden, aber bitte an Organisationen, die reine Hilfsorganisationen sind und alles ehrenamtlich machen, weil das Geld dann besser ankommt. Und es gäbe da so Einrichtungen, wo Tiere und nicht schlagende Väter besonders berücksichtigt würden und wie auch immer, weil etablierte Einrichtungen wären halt scheiße. Da habe ich mal kurz in diese WhatsApp-Gruppe gepoltert und habe dann entschieden, ich fahre besser nicht hin.
Ja. Ich glaube, wir haben genug von der Schule geredet, sind ja eigentlich Ferien.
Eine Frage noch.
Ja, bitte.
Was war auf deiner Schultüte?
Ich hatte eine rote Schultüte mit Dinosauriern und war der stolzeste kleine Heiko von ganz Trier.
Und hattest du die selber gebastelt oder wurde dir die gebastelt?
Die habe ich selbst im Schweiße meines Angesichts geklebt. In der Kita mit der Sandra zusammengebastelt. Sandra war die, ich glaube, die war Praktikantin oder die? Mit der habe ich die gebastelt und war stolz und bin zumindest mal temporär 22,5 Zentimeter gewachsen. Hatten wir auch tatsächlich lange zu Hause liegen. Ich weiß, dass die ewig bei meinen Eltern irgendwo auf dem Speicher sicher in einem gelben Sack verpackt gelegen hat.
Ich hatte sie lange auf meinem Kleiderschrank liegen. Ich hatte eine kleine kugelrunde Schultüte, wie Anke halt auch war. Und die war in Neonfarben gestaltet mit meinem Vornamen, stand Anke, 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 Anke und hatte die Frau meines Taufpaten für mich gemacht und das war ein bisschen witzig, weil ich hatte ungefähr die kürzeste Schultüte von allen, dafür hatte sie oben den größten Durchmesser und ich hatte eine Mitschülerin, ich glaube, die hieß Nancy, die war klitzeklein und die Schultüte, die sie hatte, war tatsächlich irgendwie 20 Zentimeter größer als Nancy war und man musste immer gucken, beim Transportieren dieser Monster-Schultüte, dass sie nicht versehentlich wen aus dem Bild kegelt, ne, weil sie so unbeholfen war mit diesem langen Ding. Ja.
Ja, aber die Dinosaurier-Tüte konnte ich mich. Ach, das war. Die war putzig.
Darf ich damit zum Blumenkübel überleiten?
Ja. Ja.
Weil das könnte mein Blumenkübel werden für den anstehenden Urlaub.
Ja.
Denn unsere Nichte kommt jetzt in die Schule.
Ja.
Und ich darf ihre Schultüte nähen.
Oh.
Heute näht man nämlich Schultüten.
Okay.
Ich dachte, du fragst, warum? Warum näht man heute
Schultüten? Ja, warum näht man Schultüten?
Damit man hinterher den Papprohling rausmachen kann.
Ja.
Und Watte rein.
Ja.
Und dann wird aus der Schultüte ein cooles Kissen für aufs Bett.
Aha. Okay.
Verarbeitest du es noch oder bist du einfach irritiert im tiefsten Inneren?
Ich bin im tiefsten Inneren irritiert.
Heiko, wenn du da eine genähte Dinosaurier-Schultüte gehabt hättest, könnte die noch heute in deinem Bett als Kopfkissen liegen. Ne, ist gut, dass wir so alt sind, wie wir so alt sind. Ich werde auf alle Fälle an die Nähmaschine sitzen und eine geile, fliederfarbene Pferde mit Punkte, Bordüre. Es wird cool werden. Nicht, er hat sich was gewünscht. Die Tante wird es umsetzen.
Ich bin aufs Ergebnis gespannt.
Ich werde es zeigen. Allerdings ist die Einschulung in Baden-Württemberg, die ist erst Mitte September.
Wir haben ja noch Podcast-Folgen.
Ist gut. Ja, und es ist auch gut, weil ich muss erstmal die Nähmaschine rauskramen.
Wenn ich überlege, was meine Blumenkübel so waren, ist es einfach viel zu viel gewesen, an was ich mich erinnern könnte, da irgendwo zwischen den Blumen zu finden. Aber ich glaube, das ist so ein Versatzstück aus Wir haben ein Taufbecken umgestaltet und das ist jetzt fertig und ich habe es zum ersten Mal benutzt. Zu, ich habe mir eine Switch 2 gekauft.
Von allem ein bisschen.
Dann, was war's noch? Es war noch irgendwas, was mir durch den Kopf geistert. Dann habe ich Benjamin sein Geburtstagsgeschenk überreicht, von der Queen über das selbstgebastelte Phase 10. Und habe mich meines Lebens gefreut, dass er sich drüber gefreut hat. Also hatte Benjamin zu Besuch. Das sind so die Blumenkübel. Ich hatte Namenstag. Man hat mir in der Kirche gesungen. Das ist für mich immer schwierig, im Mittelpunkt stehen zu müssen. Und am Wochenende kommt Schwester Ursula und predigt in meinen Gottesdiensten.
Man hat jetzt zum Namenstag gesungen?
Ja, weil der war sonntags.
Ja, und was singt man zum Namenstag?
Viel Glück und viel Segen.
Tatsächlich?
Ja, ist universell einsetzbar.
Ja, offensichtlich. Ja, schön.
Ja. Und was war es denn? Ich habe eine ganze Menge. Also ich glaube, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, war
war viel passiert.
Ja. Und ich hatte einen Mittwoch, da hatte ich, glaube ich, nach der Messe morgens um 9 bis zur Messe abends um 5 gar keinen Termin und habe beschlossen, nichts zu machen.
Nicht mal Switch 2?
Also nichts Dienstliches.
Erwischt.
Am Dienstag mache ich das auch. Dienstag habe ich gar keinen Termin. Da werde ich vielleicht morgens im Büro mal gerade ein bisschen gucken, was brennt. Und dann so früh wie möglich Feierabend machen. Und ich glaube, ich habe, das ist auch noch so ein Blumenkübel-Ding. Ich komme heute ins, ich habe heute so ein Erzähl.
Blumenkübel.
Erzähl-Ding. Ich habe Pizza gebacken, selbstgemachte mit einem Pizzastein, den ich zum ersten Mal benutzt habe.
Auf deinem Grill draußen?
Da war an dem Tag mieses Wetter, da hat es geregnet, da habe ich einen Backofen gemacht. Es hat nicht 100% gut funktioniert, weil der Teig ist ein bisschen war ein bisschen zu dünn. Also habe ich es ein bisschen von der Arbeitsplatte abmachen, an der Arbeitsplatte gepappt, aber grundsätzlich ist es ein ganz anderes selbstgemachtes Pizzamachen als vorher. Es ist viel knuspriger.
Also gibt es am Dienstag, wenn du so wenig Termine hast, die nächste Runde Pizza?
Ja, ich habe Teig eingefroren tatsächlich.
Na, guck
mal.
Dass wir heute hier sitzen.
Beim Pizza-Selbstmachen eigentlich immer so viel Teig, dass das eigentlich für zweimal reicht. Deshalb gibt es am Dienstag wahrscheinlich das nächste Mal selbstgemachte Pizza. Ich weiß noch nicht, ob ich mit Meeresfrüchten oder mal gucken. Also das
Mensch,
ist,
hier reiht sich ein Blümchen an das nächste.
Ja, das sind eigentlich mehr so kleine Versatzstücke. Ansonsten freue ich mich einfach auf den Urlaub, weil es wird echt Zeit. Ich bin eigentlich platt. Aber wirklich richtig platt.
Ja, ich könnte das so unterschreiben. Ich bin auch nur noch auf einem Auge und 3 Zähnen unterwegs. Ich muss aber auch nicht mehr lange. Ich habe noch 2 Arbeitstage und die Kolleginnen haben schon größere und kleinere Arbeitsaufträge gefangen und ist wahrscheinlich für alle gut, wenn die wirre Alte jetzt mal 3 Wochen nicht da ist.
Ich habe noch 3 Sonntage.
Ah, und dann okay.
11. Oktober, 11. August.
Oh, der Oktober.
11. August.
Gut, naja. In diesem Sinne dürfen wir vorwarnen.
Ja, wann hört man uns jetzt nochmal wieder? Ich habe es aufgeschrieben, ich gucke hinter meiner
Genau, aufgrund Flasche. Unserer überschneidenden Urlaube kommen wir im September eine Woche später und Heiko war gut vorbereitet und hat den Tag aufgeschrieben.
8.9.
Gibt es die nächste Folge. Wir lassen uns irgendwas Wahnsinniges einfallen bis dahin.
Wie immer. Ich hoffe, ihr habt, falls ihr Ferien habt, schöne Ferien und ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub.
Ich hab's vor.
Und wir hören uns.
Alles Gute.
Ciao.
Tschüss.